Also ein guter Spediteur, der nimmt einfach alle mit auf die Reise, ne? Also wir haben echt welche, die vom Fahrer bis zu dem Elektriker, wir müssen da alle mitnehmen. Und manchmal hängt es am Schaltschrank, manchmal hängt es daran an dem Disponenten, der einfach ignoriert, dass das Fahrzeug elektrisch ist und dass er jetzt vielleicht noch Ladezeiten hat. Aber da ist noch viel, viel Pionierarbeit in allen Feldern zu tun.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. In der Woche vor der Transportlogistik in München können wir natürlich nicht anders, als über Transport zu reden, in unserem Fall über E-Lkw. Davon wird es auf der Messe ziemlich sicher wieder sehr viele zu sehen geben und es wird viel über die neuesten technischen Errungenschaften gesprochen werden, Reichweite, Gewicht und so weiter. Uns treibt heute aber eher um, wie man diese Fahrzeuge auf die Straße bekommt und zwar schnellstmöglich. Welche Unterstützung brauchen Spediteure eigentlich im Kontext von E-Lkw? Denn eines ist klar, da gibt es eine ganze Menge mehr zu bedenken als bisher. Um also die Frage, how to sell E-Trucks in Logistics fast, zu beantworten, haben wir uns Felix Schlereth eingeladen. Er ist Energy Transition Specialist bei Renault Trucks Deutschland. Und mit Felix diskutieren wir, wie man in 2025 E-Lkw an den Mann und die Frau bekommt, welche Voraussetzungen auf Seiten der Kunden gegeben sein müssen, welche Analysen Felix im Verlauf eines solchen Projekts für die Kunden macht und noch viel mehr. Nun aber genug geredet und rein ins Gespräch. Hallo Felix.
Moin Moritz. Moin Timo.
So, die Transportlogistik in München steht vor der Tür. Erwartungsgemäß wird es da eine ganze Menge Ankündigungen geben zu neuen Fahrzeugen, E-Lkw. Da wird es viele Selfies zu sehen geben vor E-Lkw. Wir wollen darum heute passenderweise über E-Lkw reden, aber eben nicht über Performancewerte, die neueste Technologiegeneration und so weiter. Das sind alles wichtige Themen, aber wir fokussieren auf was anderes heute, auch nicht auf das klassische Pro und Contra oder das, ob das denn überhaupt geht, sondern mich treibt eine Frage um, how to sell e-Trucks in Logistics fast. Und um die zu beantworten, haben wir so ein bisschen gewühlt und überlegt, wen wir dazu fragen wollen. Und wir haben Felix Schlereth von Renault Trucks eingeladen. Den kannte ich auch schon vorher vor der Suche. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die wir mit dir, lieber Felix, sehr gut diskutieren können. So, jetzt kenne ich dich schon. Ich weiß auch, was Renault macht, Timo auch. Aber vielleicht fangen wir damit an, dass du dich kurz vorstellst, deinen Werdegang in kurz, was du jetzt für einen Job hast und auch, wie Renault Trucks positioniert ist in Deutschland, was ihr so anbietet und so weiter.
Wow, oh Gott, muss ich aufpassen, dass ich nicht eine halbe Stunde gleich quatsch, ne? Ja, ich bin Felix, genau, ich habe mal in Ingolstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit so Automotive-Fokus auch studiert und habe dann eigentlich mal gedacht, ich mache Karriere bei BMW. War da auch so 2012, 2013, Praktikum, Bachelorarbeit, Werkstudententätigkeit, dann irgendwann da auch so in so einem Programm für junge Nachwuchsführungskräfte. Und da habe ich dann mal eine Präsentation ganz krass versemmelt, also so richtig mit Blackout und sonst was, warum ich da dann bei BMW aus diesem Programm für junge Nachwuchsführungskräfte rausgeflogen bin. Dann habe ich mich stark umorientiert, bin nach Hamburg, habe mit meinem jetzigen Chef dann als Werkstudent auch quasi 2014, als der erste Tesla-Store hier eröffnet hat, haben wir da angefangen zu arbeiten. Und es war ganz cool und ich bin dann, würde ich sagen, nochmal, weil Hamburg jetzt auch nicht so automotive-lastig ist, nochmal ein bisschen Bereich Zukunftsforschung, Beratung abgebogen für ein paar Jahre, habe mich auch viel mit dem Thema Transformation von Organisationen beschäftigt und dann hat mich mein ehemaliger Kollege, heute Chef, dann eben wieder kontaktiert und hat gemeint, hey, Elektrifizierung in der Nutzfahrzeugbranche geht jetzt los, hast du Bock, bist du dabei, wir bringen gerade erste LKW auf die Straße und genau, ich dachte damals noch, Vertrieb ist nichts für mich, aber genau, eigentlich habe ich mittlerweile festgestellt, dass es doch ganz cool ist und dass man wirklich am Ende vom Tag, und das finde ich das Schöne daran, man sieht, was man gemacht hat, wenn man irgendwie von dem Hof fährt und da sind am besten Photovoltaik, Ladestationen und E-LKWs dann vor Ort stehen, ja.
Sehr gut, und Renault Trucks?
Ja, Renault Trucks ist Teil von der Volvo Group, genau, also seit 2001. Und ich sag mal so, wir sind schon Pioniere der Elektromobilität. Also in Frankreich ging das Ganze ein bisschen früher los, mit Müllsammlern, schon in den 2019 sowas, würde ich sagen, etwa. Man hat, sage ich mal, innerhalb der Volvo Group den Ansatz gewählt, Early Adopter Strategie oder nee, was heißt das? Der allererste, der auf dem Markt ist, ja, Early Adapter. Genau. Und hat quasi gesagt, was haben wir im Regal, wie können wir damit so schnell wie möglich einen E-LKW bauen? Das ist ein bisschen der Unterschied zu den deutschen Herstellern, die sich längere Zeit genommen haben für die Entwicklung. Und dadurch sind wir einfach schon einige Jahre früher auf dem Markt gewesen und haben jetzt natürlich den Vorteil, dass das Servicenetz, die Ersatzteillogistik, die Verfügbarkeit von den Fahrzeugen ganz gut ist, und deswegen sage ich mal auch als Renault haben wir jetzt über 2000 E-LKW auf den Straßen in Europa. Als Volvo Group haben wir deutlich über 50% Marktanteil bei E-LKW momentan.
Teil der Wahrheit ist aber auch, und das sagst du aber auch sonst in Präsentationen relativ transparent, ihr seid als Player auf dem deutschen Markt relativ klein im
Das
Vergleich zu anderen, ne? Also
stimmt natürlich, ja.
euch fällt das leichter, Zöpfe abzuschneiden vielleicht als anderen.
Das musst du erklären, was heißt Zöpfe abschneiden?
Naja, ich glaube, wenn du einfach ein riesen etablierter Player bist, willst du vielleicht weniger forsch auftreten
Ja,
als ihr.
genau, wir haben nicht so viel zu verlieren, ne? Also tatsächlich ist es so, als Volvo und Renault zusammengingen, 2001, dann ist der deutsche Markt schon klar. Also dann wurde das Vertriebsnetz auch kombiniert und dann war für viele Vertriebler auch die Frage, verkaufe ich einen Volvo und verdiene dann mehr Kohle oder verkaufe ich einen Renault und verdiene weniger. Und dann ist der deutsche Markt schon ganz klar Richtung Volvo geschwenkt. Und sagen wir so, Südeuropa und sowas sind mehr Renault-Märkte, Nordeuropa, Deutschland auch mehr Volvo-Märkte. Und jetzt ist natürlich die Chance, dadurch, dass man den Vorsprung hat, einfach, dass wir auch als Renault. Und so sieht es momentan auch aus bei der Elektromobilität schon, dann mit dem Switch zur Elektromobilität dann unsere Marktanteile in Deutschland deutlich verbessern können.
So, dann kommen wir zu der schon direkt zur zentralen Frage, die ganz kurz ist und wahrscheinlich beliebig kompliziert zu beantworten, wenn man sie denn überhaupt so einfach beantworten kann. Was braucht es denn heute, um in der Logistik erfolgreich E-Lkw zu verkaufen, das heißt auf die Straße zu bringen?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, dass das Beste ist natürlich, wenn bei dem Kunden vor Ort entsprechende Rollen, Personen, ich meine, kann man auch gar nicht von der Rolle abhängig machen, aber Leute da sind, die das auch vorantreiben, die dafür Kapazität haben und Leidenschaft und Bock. Und dann geht es sowas auch ganz, ganz schnell. Ja, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Größere Logistiker, die Leute haben, die sich Nachhaltigkeitsmanager nennen oder ähnliche Sachen, wenn die einen entsprechenden Impact in der Organisation auch haben und Überzeugungskraft, dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Dann kann das eine Sache von Wochen sein. Aber üblicherweise dauert es eher so ein Jahr. Und natürlich, wenn man eine große Organisation hat mit diffundierenden Verantwortlichkeiten und wir haben dann irgendwie einen, der zuständig ist für Facility Management und Elektrik und der spricht aber überhaupt nicht mit dem Fuhrparkleiter und der nicht mit dem Einkauf. Und dann kann das wahnsinnig zäh sein und sich auch verlaufen. Das ist auch eine Erfahrung. Deswegen, ja, also jemand, der schnell E-LKW adaptieren will oder da jetzt auch den Anschluss nicht verpassen will, ist natürlich gut, wenn man da Leute hat in Organisationen, die das ein bisschen als Projekt bei sich, sag ich mal, im Jahresplan stehen haben und dann auch den entsprechenden Drive haben. Ja.
Und jetzt hast du eben schon einfach so eigentlich nebenbei Funktionen im Unternehmen erwähnt, die wichtig sind. Und für viele ist das wahrscheinlich total intuitiv klar, dass man so ein Ding laden muss und dass es dazu mehr bedarf als einfach nur hinstellen und Stecker rein. Also das ist im Grunde zwei Komponenten, ne? Du brauchst jemanden, der Fuhrparkentscheidungen trifft, und du brauchst jemanden, der sich zumindest auf dem Hof um Ladeinfrastruktur kümmert. Und wenn du dann einen Counterpart im Unternehmen hast, der beides abdeckt, oder die beides abdeckt, ist ja schon mal viel geholfen.
Ja, oder auch die beiden verbindet einfach, ne? Ja.
Das heißt, ihr habt euch dann auch so ein bisschen davon wegentwickelt, ein Fahrzeug zu verkaufen, weil bis oder exklusiv ein Fahrzeug zu verkaufen. Ne, bisher brauchte sich niemand darüber große Sorgen machen, wie das denn betankt wird. Die Infrastruktur gibt's. Und habt euer Angebot entwickelt, auch ja, die Ladeinfrastruktur mit anzufassen, mhm. zu unterstützen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich sag mal so, der klassische Weg bei uns ist, wir haben auch, also wir haben ja diese First schnell auf dem Markt Strategie gewählt, ja, und deswegen haben wir auch einen Aspekt davon, neben viele bewährte Komponenten zu nehmen, ne, wir haben auch noch auch in der großen Baureihe noch das Getriebe drin, das hat einen Vorteil, wenn du jetzt, wir haben vorhin über so Abroller, Müllsammler oder sonst was gesprochen, das heißt für den Aufbau auch keine Veränderung. Und beim Laden heißt es AC-Laden. Also wir können alle LKW auch mit einer 43 kW AC-Wallbox laden und die kriegst du halt, sag ich mal, inklusive Installation für 10, 12, maximal 15.000 Euro. Und dann kannst du erstmal anfangen und kannst deinen LKW über Nacht laden und die Tagestour fahren. Und in den meisten Locations hast du auch über Nacht diese 43 kW noch über. Und das ist so wirklich dieses How to fast, ja, Ansatz. Und normalerweise ist es aber 1, 2, maximal 3 LKW. Und wenn wir dann wirklich darüber sprechen, mehr Anteile der Flotte zu elektrifizieren, dann sind wir ganz schnell beim Thema DC-Laden, dass ich den LKW auch schneller wieder voll bekomme. Und dann ist natürlich die Frage, wie denke ich das Gesamtkonstrukt vom DC-Laden? Muss ich den Hausanschluss erweitern? Mhm. Denke ich einen Speicher mit? Denke ich Photovoltaik mit? Und da gehen wir verhältnismäßig tief rein, also auch an das Thema Ladestrategie, dann zu überlegen, was brauchst du jetzt wirklich, wie oft, wie viel Leistung, wie viele LKW laden gleichzeitig, welche Touren fahren die. Also klar, man merkt jetzt schon bei dem, was ich sage, also es ist alles besser, ich habe halbwegs planbare Touren, ne? Also der E-LKW, das, was Tobias Wagner macht, und einfach mit dem E-LKW quer durchs Land fahren, ist mega cool und ist super Pionierarbeit. Ich bin ein großer Fan davon, aber das ist natürlich jetzt nicht der Standard, was wir momentan machen.
Ja. Wie ist das denn von der Marktseite her? Ich meine, du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie das so ist, wenn ihr als Renault Trucks mit euren Kunden halt redet, ob das eine Spedition ist, was auch immer alles und was vorhanden sein muss an Mindset und an Wissen, wie man so etwas auch transformiert. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt aus eurer Sicht gesehen, wo sind denn die heutigen Bedarfsfälle, wo es ökonomisch auch Sinn macht? Also nicht jedes Nutzfahrzeug, könnte ich mir vorstellen, es gibt Nutzfahrzeuge, da macht es total Sinn, mhm. jetzt schon zu transformieren, dass ihr da sofort, ne, Stichwort fast, direkt auch einen ökonomischen Vorteil halt mitbietet mit den Fahrzeugen, die ihr anbietet. Habt ihr da schon rumgeforscht und wie ist eure mhm. Strategie in der Hinsicht?
Ja, voll. Also wir haben jetzt letztes Jahr auch, sag ich mal, einige E-LKW, gerade die Sattelzugmaschine hier in Hamburg, an den Start gebracht. Wir haben auch vor 2-3 Wochen ein cooles Event gemacht mit 10 Fahrern, die jetzt schon mit dem Fahrzeug fahren und 20 weiteren, wo sich unsere Kundenspediteure vorstellen, dass sie bald damit fahren und wo wir quasi die auch mitnehmen sollen. Da drin, wie benutze ich das Fahrzeug, was ist irgendwie, warum, wie. Und die LKW haben alle ein Profil, dass die zwischen 50 und 70.000 Kilometer im Jahr fahren. Idealerweise, habe ich mal gelernt, nennt man nasses, feuchtes Dreieck, hier Hannover, Hamburg, Bremen, in diesen Bereichen Containerverkehre. Und wenn der LKW, die ganz grobe Rechnung ist, wenn der LKW 50 bis 70.000 Kilometer fährt auf diesen Strecken, dann spart er sich 1.500-2.000 Euro Maut im Monat. Und das ist in etwa das, was der Mehrpreis in der Leasingrate vom E-LKW ist gegenüber einem Diesel. Und dann bin ich erstmal Kostenparität. Und wenn ich dann natürlich schaffe, alles, was ich dann schaffe, unter 40 Cent die Kilowattstunde zu laden, also wenn ich es dann schaffe, 20 Cent von Gewerbestrompreis oder gar irgendwie durch einen Photovoltaik-Mix noch günstiger, dann sind es Ersparnisse und dann geht die Rechnung auf. Und das ist das, was wir jetzt sehen, was auch funktioniert. Also das war auch ein großes Problem. Das ist ganz interessant, weil in Deutschland sind tatsächlich mehr, jetzt sage ich mal, die Langstrecken durch die Maut begünstigt. In Niederlanden und anderen Ländern sehen wir, dass viel mehr die kleinen Baureihen von uns funktionieren, weil es dort Zero Emission Zones gibt. Und in Deutschland ist jetzt halt, sage ich mal, eher der Verkehr, wo ich die Mautersparnis habe.
Was ist denn deine Erfahrung? Wie kauft so ein Speditionsunternehmen, also kaufen oder leasen, wie entscheiden die sich für einen Hersteller und für ein Fahrzeugmuster? bisher? Wonach geht das? Also ist das so langjährige Markentreue oder niedrigster Listenpreis oder ich kenne den Verkäufer total gut oder
also,
wie geht das bisher?
Ich bin ja relativ neu in der Nutzfahrzeugbranche noch und ich habe schon gelernt, dass es so ein Vertrauens- und Handschlag-Business ist, dass man am Ende, ne, wenn du weißt, du kannst dem gegenüber dir oder wenn du das Gefühl hast, er ist dein Freund, du kannst dem vertrauen, dann denkst du dir, okay, wenn was mit dem, habe ich jetzt ein größeres Risiko mit dem LKW, wenn was schief geht und er ist mein Freund, dann sorgt er auch, dann macht er seine Organisation die Hölle heiß, dass das wieder läuft und das ist natürlich schon ein großer Aspekt. Und klar, die Kunden, wo wir jetzt schon haben, wo schon Vertrauen da ist, funktioniert es dann auch besser. Und wir haben auch die Fälle, wo sich das dann bewährt macht. Also ich hatte auch mal ein Fahrzeug letztes Jahr, das mit mehreren Ausfällen immer wieder in der Werkstatt stand. Und weil es einfach noch so Kinderkrankheiten gab. Ne? Es gab dann Facelift und die ganze GSR-Sensorik hat dann für die Steuergeräte länger gebraucht zum Hochfahren. Also jetzt gar nicht, um ins technische Detail zu gehen. Aber ich habe dann auch in der Organisation eskaliert und habe gesagt, ey, ich hatte hier einen Kunden, der hat mir vertraut, das war einer meiner ersten Kunden, wir müssen hier wirklich was machen. Und dann habe ich auch einen Product Quality Ingenieur von uns hochgeholt und habe mich mit dem einen Tag mit den Mechanikern in der Werkstatt hingesetzt und die Subknoten quasi der einzelnen Steuergeräte durchgeguckt, bis der LKW fährt. Und ich sage mal, gerade mit den Kunden, durch die man durch so ein Tal geht, hast du dann hinterher die beste Beziehung und so war das in dem Fall auch.
Mhm. Und wie bekommst du jetzt bei Kunden, die jetzt einfach, weil ihr klein seid, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die schon ein Fahrzeug von euch haben, jetzt nicht so groß.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, wie du Akquise machst, wie es überhaupt funktioniert, aber wie kriegt man denn da einen Fuß in die Tür? Fährst du mit deinem E-LKW auf den Hof von einer großen Spedition und sagst, moin, ich bin Felix, das ist mein Fahrzeug, guck dir das mal an, fahr das mal.
Ja,
das ist geil,
also
ne?
fast.
Willst du das haben?
Ich würde dich einstellen. Das ist ein guter Ansatz. Also wirklich, dass wir mit den Fahrzeugen auf den Hof fahren und die können die ausprobieren, eine, zwei Wochen. Wir haben verhältnismäßig einen sehr, sehr großen Demo-Pool, ich glaube von an die 20 Fahrzeugen, also auch alles dabei, Absetzer, Abroller, Müllsammler und man muss es einfach testen, ausprobieren. Wir müssen das Personal, die Fahrer ordentlich einweisen und klar, das ist, sage ich mal, eine gute Abwechslung in meinem Job. Ich mag das auch. Es ist, genau, wenn man den ganzen Tag nur vom Rechner sitzt, ist es manchmal unbefriedigend, aber wenn man mal einen E-LKW irgendwo hingefahren hat, ich war auch neulich mal Müll mit abladen, war cool.
Und wie ist das von der Business-Modell-Seite? Also ihr verkauft E-LKWs, klar, aber ich gehe davon aus, ihr verleiht die auch, Pay-Per-Use, was auch immer. Kannst du uns einen Einblick darüber geben und auch, was mich vor allem interessiert, wie so die Ratio aussieht in dem Bereich und wie vielleicht auch die Entwicklung aussieht, ne? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass einige Spediteure die Investition erstmal scheuen, so ein Ding auch zu kaufen, sondern wollen erstmal, ich sag jetzt mal, testen, ein bisschen spielen.
Ja, also tatsächlich, genau, da ändert sich jetzt auch der Verkauf. Also früher waren wesentlich mehr LKWs verkauft worden. Jetzt sind fast alle, die wir momentan im Feld haben, sind verleased und es kommt jetzt mehr und mehr Miete dazu. Weil, sage ich mal, auch unsere Kunden, die verkaufen vielleicht teilweise einfach nur einen dekarbonisierten Transport. Also lieber Frachtführer, ich kann dir anbieten, ich mache das für ein Jahr elektrisch. Hey Renault Trucks, ich brauche eine Miete für einen E-LKW für ein Jahr und wir haben da auch eine Tochter gegründet, Wertelos heißt die quasi nur Fahrzeugmiete macht und da können wir dann auch flexible Mieten anbieten, häufig 24 Monate mit einer Ausstiegsoption nach 12. Genau, also das, klar, diese Möglichkeit gibt es einfach, um das Risiko weiter zu reduzieren, weil ganz klar, wenn ich einen E-LKW dastehen habe, ich habe es vorhin schön gesagt, mit der Mautersparnis und der Energiekostenersparnis eine tolle Sache, aber wenn der LKW sich nicht bewegt, dann ist es trotzdem viel mehr gebundenes Kapital als der Diesel-LKW und deswegen ist diese Flexibilität mehr und mehr wichtig und wir machen mehr und mehr über Wertelust da sozusagen.
Lass uns doch mal vielleicht exemplarisch durch so einen Prozess durchgehen von, du bist ja auf dem Hof und die sagen, ah, okay, vielleicht ist doch nicht ganz so scheiße. Vielleicht probieren wir es mal aus, dann probieren sie es aus. Und bis wir haben dann 10, 20 von den Dingern auf dem Hof stehen. Und wir, Timo und ich, nutzen immer eine eine fiktive Firma. Wir stellen Bürostühle her. Wir nehmen jetzt mal an, wir liefern die auch mit eigener Flotte aus. Mhm. Und sind jetzt interessiert, den Fuhrpark zu erneuern. Mhm. Und wissen, ihr habt sowas im Angebot und jetzt rufe ich dich an. Und dann?
Also üblicherweise ist nicht, dass ich sofort mit dem LKW vorbeikomme beim ersten Termin, weil sonst, das würde auch mit unserer Demo-Flotte nicht gehen. Also ich mache beim ersten Termin dann schon auch für uns eine Qualifizierung. Wie wahrscheinlich ist das bei euch? Und wir rechnen das durch. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr während Corona einen Stromvertrag abgeschlossen habt und zahlt jetzt 45 Cent die Kilowattstunde und das passt einfach gar nicht. Das heißt, ich komme normalerweise vorbei, ich erzähle natürlich ein bisschen was über uns als Marke. Gerade in Deutschland sind wir nicht so bekannt. Erkläre, ne, warum und warum wir trotzdem ein großer Truck-Player sind. Wir machen ja trotzdem irgendwie 60.000 LKW pro Jahr. Genau, und dann würden wir mal über euren Strompreis sprechen. Häufig wissen das die Kunden gar nicht. Dann gucken wir, ob telefonisch noch jemand vom Facility Management oder was auch immer erreichbar ist, weil das ja ein Kernfaktor ist. Dann machen wir häufigerweise, sage ich, entweder eine Reichweitensimulation oder eine Vollkostenbetrachtung. Eins von den beiden, da habe ich zwei Tools für quasi, die ich dann auch gerne mache. Und dann sprechen wir, ich sage genau das, was ich jetzt auch gesagt habe, habt ihr LKWs, die so in der Range 50.000 bis 70.000 Kilometer auf festen Touren fahren? Das wäre am interessantesten anzuschauen. Dann sagst du vielleicht, ja, unsere Stühle, wie viel wiegen die, eure Stühle alle zusammen? So.
Sind sehr, sehr teure, hochwertige Stühle, also weiß ich nicht.
Ja, okay. Lass uns sagen, der wiegt 20 Tonnen und dann simulieren wir halt mal eine Tour mit einem E-LKW 20 Tonnen mit Topografie, Temperatur und sonst was. Weil ich auch nicht quasi euch dann einfach den LKW mit der maximalen Reichweite verkaufen will, weil sonst mehr Batterien, teurer und am Ende schleppst du mehr Gewicht durch die Gegend. Und dann gucken wir, was für ein LKW passt bei euch wirklich. Und genau, nach der Reichweitensimulation, dann habt ihr hoffentlich ein bisschen Sicherheit gewonnen. Die kann man dann auch dem Fahrer geben. Ja, also guck mal, hier fährst du lang, hier kannst du zur Not nachladen. Hier ist die Karte für Aral Puls oder Ionity, wo du im allerschlimmsten Fall nochmal hinfahren kannst, dass der Fahrer die Sicherheit hat und vielleicht diese ausgedruckte Reichweitensimulation auf dem Beifahrersitz. Und dann gucken wir nochmal in die Kostenbetrachtung und schauen wirklich uns an, hey, wie viel fahrt ihr auf Mautstraßen? Wie ist euer Strompreis, was zahlt ihr für euren Diesel? Wir reden auch darüber natürlich Energieinflation, wir haben jetzt eine CO2-Steuer, wenn ihr 6, 8 Jahre liest, wie wird der Dieselpreis bis dahin ansteigen? Was glaubt ihr selber? Ja, ich will jetzt nicht hier eintragen, irgendwie 5% Energieinflation beim Diesel, wenn ihr gar nicht daran glaubt, wenn ihr sagt, nee, diese EU-Regularien, der ETS2, das kommt gar nicht, glaube ich nicht dran, dann tragen wir weniger ein, aber da muss man sich ja einigen, auch über diese, sage ich mal, Annahmen, die nicht ganz sicher sind und dann gucken wir, was bei der Kostenrechnung rauskommt und das sind schon sehr viele dabei, wo es sich jetzt rechnet. Also wenn wir alles elektrifiziert hätten, was ich rechnen würde, dann würden wir in Deutschland auf jeden Fall auch zweistellige, wir haben jetzt irgendwie 1-2% Marktanteil bei Elektro, aber dann wären wir ja auch deutlich über 10%, wenn wir das, was gehen würde, wirklich machen. Und da ist ein Riesenpotenzial da, ja.
Das heißt, ihr steckt da schon ganz schön viel Aufwand rein, um uns als potenziellen Kunden so ein bisschen Befürchtungen zu nehmen. Und müsst ihr wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Also einerseits seid ihr wahrscheinlich einfach nette Leute, aber andererseits ist das wahrscheinlich einfach notwendig zum Verkaufen. Aber ich finde das einen total spannenden, wichtigen Punkt. Es ist ja gar nicht, das ist das Verkaufsprospekt, welche Ausstattung willst du? Tschüss. Mhm. Weil vielleicht war das beim Diesel-LKW-Verkaufen eher so, weil um schon andere Themen musst du dich einfach nicht kümmern. Und jetzt ist das ja aber auf einem Level, wo du dir dann irgendwie unsere Unternehmensdaten mit anguckst, um zu sagen, guck mal, dafür passt das und da fangen wir an. Und dann kannst du doch einigermaßen sicher sein, dass du zumindest nicht 50% mehr Kosten hast, sondern vielleicht nur ein bisschen oder auch günstiger.
Ja. Ja, also genau so. Und wenn wir das dann alles durch haben, sage ich mal, so eine Vollkostenbetrachtung, Dings, dann sprechen wir vielleicht nochmal, habt ihr bei euren Kunden, die eure Bürostühle kaufen, haben die euch schon mal nach CO2-freien Transporten gefragt? Solltet ihr mit denen mal in den Austausch gehen, was euch das auch wert ist? Ja, wir wissen, das ist super preissensitiv, die ganze Logistik. Und ganz oft kriegen wir gesagt, da ist kein Cent mehr wird da bezahlt, aber zumindest solltet ihr diese Diskussion einmal führen. Oder auch wenn ihr die Maut nicht mehr weiterreicht, kriegt ihr dann zumindest, das ist auch ein wichtiger Punkt, ihr könnt die Maut an euren Frachtführer dann nicht mehr weiterreichen, weil die ist nicht mehr da, kriegt ihr dann zumindest mehr für diesen CO2-freien Transport an sich gezahlt. Und danach würde ich sagen, machen wir einen Demo-Test und ich gucke mal, wann ich euch so ein ERKW auf den Hof bringen kann und den Fahrer einweisen kann nochmal. Ja.
Okay, dann machen wir das, finden es gut, weil fährt sich gut und ist sowieso das Richtige.
Ja.
Und wir wollen jetzt nicht nur einen haben, sondern wir wollen dann, weiß ich nicht, von unseren 50 die Hälfte ersetzen, so schnell es geht.
Okay.
Weil wir sind ja totale True Believer.
Ja, wow.
Und dann, weil wir brauchen ja die Ladeinfrastruktur.
Ja,
wir brauchen
50
am besten Paneele auf dem Dach, um den Strom selbst zu erzeugen. Wie weit kann denn das da gehen, die Unterstützung quasi durch euch, was ihr tut?
Also an der Stelle hole ich dann auf jeden Fall einen Kollegen im Boot. Ich habe meine Rolle nennt sich Energy Transition Specialist, ne? Also so ganz grob gefasst, weil man ja auch gesagt hat, es ist generell eine Transition und wir wollen da jetzt nicht nur reinschreiben Elektromobilitätsexperte, weil es gibt ja auch noch andere Themen und mit denen setze ich mich auch gerne auseinander, ne? Aber ich hole dann auf jeden Fall den Charging Specialist mit ins Boot, weil der quasi auch bei uns einen Überblick hat über alle Ladeinfrastrukturprojekte, die wir gemacht haben und der kann auch abschätzen, immer von Partnern, die wir dann mit reinholen. Wir haben jetzt zwei Partner, mit denen wir schon Projekte umgesetzt haben und auch gute Erfahrungen gemacht haben in Deutschland. Wir haben eine Reihe von anderen, mit denen wir jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Und dann können wir abschätzen, okay, was darf denn die Leitung kosten? Was dürfen die Erdarbeiten kosten? Was darf die Ladeinfrastruktur kosten? Was darf da für pro DC-Ladepunkt entstehen? Und natürlich gleichen wir das ein Stück weit ab mit den Reichweitensimulationen, die ich gemacht habe, und zu gucken, hey, mit wie viel Prozent kommt der LKW dann auf den Hof und welche Ladeleistung braucht er wirklich? Weil, ich sag mal, das Gegenbeispiel, was es natürlich gibt, ist, wir gehen da hin und geben eine Visitenkarte von einem Ladeinfrastrukturkollegen und die gehen da hin und sagen, okay, was können die LKW laden? Und dann sagen wir 250, 350 kW und dann sagen die, okay, wir stellen euch 10 Lader hin, 350 kW und dann, genau, und dann kommt der Netzbetreiber und sagt, den Trafo kann ich erst 2028 liefern. Mhm. Und dann ist die ganze Geschichte ganz schnell wieder tot. Ne? Das ist, also die richtige Dimensionierung kann dann natürlich auch gut Kosten sparen.
Und Dimensionierung heißt ja nicht nur, was brauche ich, sondern auch, was kann ich überhaupt bekommen und wie viel LKW soll ich denn überhaupt sinnvoll anschaffen, damit sie nicht ungeladen rumstehen im Zweifel. Also wie weit geht da quasi der Blick in, was der Netzbetreiber überhaupt liefern kann und was ich für ein Trafo brauche und so weiter. Also wo hört deine Arbeit auf oder eure Arbeit?
Ja, das ist noch nicht so gut definiert, Moritz. Okay. Denn tatsächlich ist das ja quasi die Pionierarbeit, die wir noch machen. Also ich habe mich jetzt auch schon mit dem Netzbetreiber rumgestritten und rumgeärgert und so ein bisschen wie drohend ausgepackt, hey, wir haben einen Spediteur, der hat eine zugesagte Förderung vom BMDV. Wir müssen die innerhalb von einem Jahr umsetzen. Ihr müsst uns jetzt bitte eine Aussage treffen, wie viel Leistung hier bringen könnt innerhalb dieses Trafos und wie lange es dauert, wenn wir einen neuen Trafo brauchen. Und da haben wir uns, klinken wir uns dann auch in diese Kommunikation ein und unterstützen da den Spediteur, weil es ganz ehrlich von den Vokabeln, die da auch verwendet werden, wenn du jetzt mit dem Netzbetreiber sprichst, ist auch manchmal, je nachdem wie groß der Spediteur ist, ist für die einfach schwierig. Und da bin ich auch froh, dann einen Kollegen zu haben, der dann da wirklich noch ein Stück weit tiefer reingeht. Und der Charging Specialist macht nichts anderes, ne? Also der macht Tag ein, Tag aus, guckt er nach den richtigen Partnern, guckt, ob die Projekte laufen, hat Showfixes mit den Ladeinfrastrukturbetreibern, guckt, dass Ladeinfrastruktur und LKW halbwegs gleichzeitig geliefert sind und das sind wir schon tief drin und wenn wir merken, es ist Not da dran, dann gehen wir da noch tiefer rein und lernen das, während wir das tun. Ne?
Ich meine, du hast die Frage jetzt schon beantwortet, die ich im Kopf hatte, aber ich stelle sie trotzdem nochmal, weil das ist, auch wenn wir uns 25 E-LKWs von heute auf morgen leisten können, weil wir hochpreisige Luxusstühle haben, die wir mit einer Marge von 4000% verkaufen, Macht es nicht unbedingt Sinn, sofort 25 E-LKWs zu kaufen oder was auch immer, sondern es ist ja auch eine Transformation, die jedenfalls gemacht werden müsste, jetzt gar nicht so aus ökonomischer Sicht, sondern auch aus ökologischer Sicht, ne? Dass wir vielleicht noch einen Diesel-LKW haben, den wir vielleicht noch 10 Jahre fahren sollten, was nachhaltiger wäre, als sofort alles einzukaufen.
Ja.
Also das heißt, diese Transformationsgedanken hinsichtlich einer Strategie, wie man das alles transformiert in den nächsten 10 Jahren, in diese Tiefe geht ihr mit rein?
Genau, also es nennt sich dann bei uns ein Dekarbonisierungsprojekt. Wir machen da jetzt auch gerade schon 2, wahrscheinlich fange ich bald noch ein drittes an. Und wenn du dann jetzt, Timo, beispielsweise der Fuhrparkleiter bist, dann setze ich mich wirklich mit dir auch dediziert mehrere Stunden hin. Und wir gehen die einzelnen LKWs durch bei euch. Welche Flexibilität brauchen die? Wie viele Kilometer fahren die pro Tag? Wie viele Liter Diesel verbrauchen die jetzt? Wann habt ihr den angeschafft? Wann tauscht ihr den üblicherweise aus? Nach 6, nach 8 Jahren? Und dann bleiben wir in dem normalen Zyklus, wie die LKWs bei euch durchrotiert werden, und schreiben dann an jeden LKW quasi eine Jahreszahl hin, wann wir den elektrifizieren. Und das, also das, so eine DK-Projekt ist dann quasi, endet dann auch in eine Simulation von, was das für den Netzanschluss bedeutet, ne? Also welche Peaks entstehen dann da, und dann wird im Prinzip auch mittlerweile bei den Speicherpreisen sehr schnell ein Speicher mit verrechnet, weil wir einfach dann die Lastspitzen kappen können, und das merken wir jetzt gerade, sage ich mal, letztes Jahr noch nicht so, aber das merken wir gerade dieses Jahr, dass sich bei solchen Dekarbonisierungsprojekten, wenn wir uns die angucken, sehr schnell auch der Speicher rechnet, also der stationäre Speicher.
Ja. Das klingt ja alles schon sehr, sehr aufwendig.
Ja.
So, und aber wir haben jetzt ja quasi die Annahme getroffen, dass wir willens sind.
Ja.
Und dann ist es die Arbeit, die man dafür einfach machen muss,
genau,
um das auszurollen, sehr aufwendig.
Also ich brauche von euch auch Kapazität, ne? Also das ist das und ganz klar, so ein DK-Projekt fällt und steht mit dem Commitment von eurer Seite, da auch wirklich mit reinzugehen und Ressourcen quasi an Manpower bereitzustellen, die uns diese Daten liefern. Und also Fuhrpark, Facility Management, gegebenenfalls Nachhaltigkeitsbeauftragter oder auch bei euch dann die Stelle, die, sag ich mal, im Vertrieb den CO2-freien Transport dann anbietet. Ich hätte aber wieder nochmal zurück zu den 25 LKWs. Ich hätte auch gesagt, lass uns dieses Jahr ganz schnell anfangen. Können wir in 2 Wochen irgendwie regeln mit den 3, die wir jetzt da direkt mit AC über Nacht laden können. Weil die kriegen wir jetzt schnell auf die Straße. Und für die 25 würde ich dann sagen, nehmen wir diesen BMDV-Förderantrag, da kommt dieses Jahr auch nochmal einer, den nehmen wir mit, und je nachdem, wie groß ihr dann seid, kriegen wir 15-30% der Kosten erstattet oder unterstützt, gefördert. Dann können wir dann gucken. Das bezieht sich auf Netzanschluss, auf Ladeinfrastruktur, aber auch auf Kabel und auch auf Speicher. Und das Geld würde ich euch schon empfehlen, mitzunehmen, bevor wir dann 25 Stück auf einen Schlag machen, ne? Weil das kriegt der Netzhandelbetreiber auch einen Koller, wenn ihr sagt, wir brauchen morgen irgendwie 2000 KVA. Also ja, das wird schwer.
Die Zahl war natürlich aber nur
sinnlos
geschossen.
Wir können mit Nano Janssen, habt ihr ja auch gesprochen, die müssen ja Erfahrungen im Bereich haben. Also die haben wahrscheinlich auch Glück mit dem KSNI-Förderung.
Ja, scheint zu gehen. Ja. Worauf ich hinaus wollte, wir wollen ja schon.
Mhm.
Aber es ist ja nicht so, dass jeder schon will oder die Komplexität begrüßt, die das mit sich bringt. Und ich meine jetzt gar nicht, dass du so Leute, weiß ich nicht, Diesel-Tieter hast, den kannst du einfach nicht konvertieren, sondern so ein Speditionsunternehmen ist ja jetzt auch nicht einfach zu führen, auch schon ohne diese ganze Transformation und eingequetscht zwischen allen möglichen Anforderungen, die du da erfüllen musst, und Kunden, die nicht mitgehen wollen und so weiter. Aber wenn du so mit Unternehmen sprichst darüber, über eine potenzielle Anschaffung, was sind denn so Vorbehalte, die einem da begegnen, und wie löst man die auf?
Also ganz klar, wie zuverlässig läuft der LKW, ne? Von 100 Tagen, wie viel kann ich den wirklich einsetzen? Das ist ganz klar Vorbehalt. Ein Stück weit kriegen wir das mit einem Demo-Test, kriegen sie ein Gefühl dafür, läuft jetzt mal 1-2 Wochen stabil. Aber deswegen wird auch keiner jetzt auf einen Schlag sofort, oder außer man heißt Nano Janssen, irgendwie 20 E-LKW bestellen. Da ist ja auch eine Risikobereitschaft dabei, und die hat nicht jeder, und nicht jeder hat auch die Kunden, die einem das dann zusichern, dass man hier 4 Jahre elektrisch fahren kann. Und dann haben wir typischerweise auch Kunden, die sagen, ey, die LKW, die ich neu anschaffe, die gehen bei mir voll in Fernverkehr. Da brauche ich volle Flexibilität und jetzt da 800 Kilometer morgen elektrisch fahren, ist einfach echt noch tough für meine normalen Fahrer, die ich da habe. Das ist einfach noch momentan eine Zumutung, ne? Also, glaube ich, würde Tobias wahrscheinlich auch so sagen. Und dann ist es manchmal auch so, dass sie sagen, die LKWs, die schon 4-5 Jahre gefahren sind, die schon ein paar hunderttausend Kilometer runtergerockt haben, die setzen wir dann auf den Kurzstrecken ein. Die schicken wir nur noch 300 Kilometer am Tag. Aber die habe ich ja schon abgeschrieben. Also für die brauchst du mir jetzt keine Rechnung mehr vorlegen, dass die mich irgendwie 1500 oder 2000 Euro im Monat kosten. Die habe ich schon bezahlt und das ist das, was bei mir den Nahverkehr macht, die alten LKW. Jetzt soll ich da Elektro-LKW einsetzen? Das sind so die Herausforderungen, die wir dann haben. Aber ja, sagen wir so, häufig ist dann auch eine gute Frage, wie hoch ist denn der Eigenverbrauch von deiner Photovoltaikanlage und genau, wie lange gilt noch deine Einspeisevergütung? Und dann kommen die nochmal auf eine ganz andere Idee und Rechnung, weil sie dann merken, oh, da könnte ich meine Energiekosten nicht vierteln, sondern vielleicht sogar sechsteln oder sowas, wenn ich den Eigenverbrauch von der Photovoltaikanlage nutze. Und dann hat man auch für die Nahverkehre, sage ich mal, da wo man sinnvollerweise anfangen sollte, eine gute Diskussion.
Klingt aber trotzdem alles sehr sachlich und datenbasiert so. Also es ist eher so überzeugen mit Argumenten und weniger oder gibt es das auch, dass man einfach so falsche Narrative, die es einfach ja in sehr vielen Köpfen gibt, nicht nur bei diesem Thema, dass man die erstmal entkräften muss. Und da müssen wir nur an, damit komme ich ja nur bis, weiß ich nicht, Buxtehude von hier aus oder das hat ja auch eine Batterie und diese ganzen Themen, die wir alle kennen, bei E-Mobilität auf Pkw-Ebene, bei Lkw ist natürlich genauso. Ja. Hast du damit nichts zu tun, weil du sowieso nur mit Unternehmen sprichst, die einfach den Shift machen wollen? Oder gibt es das trotzdem?
Also weniger, weil klar, ich gucke jetzt da so, was ist irgendwie die Early Maturity oder so, ne? Oder wer sind die Early Adopter? Und das sind häufig Unternehmen, die schon einen E-Pkw haben und davon generell überzeugt sind. Da ist auch, sage ich mal, dann die Überzeugungsarbeit leichter. Aber klar haben wir auch manchmal, aber weniger bei dedizierten Kunden, weil das wären ja auch, ist dann klar, wenn ich das schaffe, wenn ich den Diesel-Dieter schaffe, quasi zu überzeugen, einen E-LKW zu haben, dann haben wir einen super, super Case. Ja, das ist dann ein super Vorzeigebeispiel. Aber es ist schon seltener, dass man die überzeugt. Und da ist auch, sag ich mal, dann ganz häufig die Flexibilität das A und O, weil die dann 150, 200.000 Kilometer im Jahr fahren und da muss man auch sagen, wenn du den dann heute in E-LKW aufschwatzt, dann tust du denen vielleicht auch keinen Gefallen. Ne? Das ist, ist dann so.
Okay. Nun haben wir einen sehr speditionsfokussierten Blickpunkt, aber LKW gibt es ja auch in anderen Bereichen. Du hast schon von der Abfallwirtschaft gesprochen, in der Baubranche und so weiter. Siehst du da so grundlegende Unterschiede, was so die Herangehensweise an das Thema angeht oder auch die Einsatzmöglichkeiten letztlich aufgrund von Fahrprofilen? Oder ist am Ende egal?
Also es sind auf jeden Fall andere Anforderungen, ne? Im Baustellenbereich so Bodenfreiheit und auch Robustheit von den Fahrzeugen. Wir hatten auch schon mal Erfahrung, es gibt da zwei so Hochvoltschleifen in den Fahrzeugen, die, wenn es dann mal wer wackelt, dann eher mal auf Fehler gehen können. Da hatten wir auch mal Erfahrung, das haben wir auch gemerkt, müssen wir die Kabelverbindung da einfach noch robuster haben. Aber ansonsten ist der Baustellenentsorgungsbereich super interessant, weil die Fahrleistung, die Tagesfahrleistung viel geringer ist. Also wir haben, ich weiß jetzt nicht, es ist wieder ein paar Jahre her und deswegen sicherlich nicht mehr ganz richtig, aber wir haben mal anfangs eine Auswertung gemacht, wie viele unserer Fahrzeuge im Fernverkehr, Sattelzugmaschinen klassisch, können wir elektrifizieren und wie viele die im Baustellenbereich als Abroller, Absetzer, wie viele kennen die Firma Bug hier in Hamburg, die auch ganz viele elektrische Volvos schon hat, wie viel kann man da elektrifizieren und da kam irgendwas raus, Sattelzugmaschine vielleicht 5 oder 10% und im Baustellenbereich könnten wir mit der heutigen Technologie 30-40% der Fahrzeuge schon elektrifizieren. Deswegen merken wir, das ist sehr spannend. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir als Volvo Group Renault Trucks ein bisschen die Early Adopter Strategie auch gewählt haben. Das heißt, wir haben noch im Fahrzeug ein Getriebe verbaut, das Volvo iShift Getriebe, das bekannt ist. Und da kann ich dann auch die ganzen Nebenabtriebe für Hydraulik und sonst was unkomplizierter anschließen. Deswegen ist für mich der Baustellenbereich gerade schon auch sehr spannend. Ich habe auch gerade zwei Kunden, die gerade aktiv hier im Norden so einen Kippsattel oder auch Absetzer-Abroller testen.
Und wie ist das grundsätzlich? Eine lange Zeit hat man häufig gehört, naja, klar, ich würde ja gerne einen nehmen, wenn sie denn verfügbar wären. Mhm. So, da hat man zumindest von Seiten der Nachfragenden eher das Gefühl bekommen, dass die einfach nicht zu kaufen gibt, die Fahrzeuge. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt eher das Bottleneck, die Nachfrage oder das Supply?
Der Supply gerade bei uns nicht mehr, ne? Aber wir hatten ja, glaube ich, auch gerade bei vielen Herstellern lange Zeit so wie so ein Tesla-Effekt, ne? Wir zeigen dir hier das tolle Fahrzeug, aber kriegen tust du es erst in 2, 3, 4 Jahren. Wir versprechen es immer fürs nächste Jahr und alle warten noch so ein bisschen. Das ist bei uns jetzt nicht mehr so. Also wir haben wirklich ganz konkrete Projekte, wo dann auch unsere Kunden quasi einen dekarbonisierten Transport anbieten und mich dann anrufen und sagen, könnt ihr im August liefern? Und können wir. Also das ist Serienproduktion bei uns am Band und genau, und die Komponenten sind bekannt, das funktioniert und ja, wir haben eine Uptime bei den Fahrzeugen von 97-98%. Ne, das funktioniert alles und man muss jetzt nicht mehr warten. Also wenn ihr jetzt für euch 20 Stück wählt, dann wird die Lieferzeit ein bisschen später als August, aber würden wir auch dieses Jahr noch hinbekommen.
Ich würde das Thema gerne mal umschwenken, von so ein bisschen die Gesamtsituation, so mit Spedition und wie wir schnell solche E-LKWs verkaufen können. Mhm. Was mich mal interessiert, ist euer eigenes Innenleben, und zwar jetzt auch bezogen auf Innovation. Keine Angst, ich werde jetzt nicht fragen, was die zukünftige Batterietechnologie sein wird. Was mich interessiert ist...
9 Volt Block.
Was mich interessiert ist, wie ihr damit umgeht, mit diesem Spannungsfeld aus diesem technologischen Fortschritt, aus dieser technologischen Entwicklung, und Batteriekapazitäten ändern sich vielleicht auch gegebenenfalls die Zusammensetzung von Batterien, weg von Kobalt, was auch immer da gerade rumgeforscht wird. Das ist die unfassbare Geschwindigkeit. Ja. Aber auf der anderen Seite, natürlich jetzt im Sinne auch von Circular Economy, Batterien wieder zu verwenden, zu recyceln, was auch immer alles. Das ist ein Riesenspannungsfeld. Ja. Und da würde mich mal einfach interessieren, wie ihr mit diesem Thema halt intern umgeht, strategisch gesehen. Du brauchst jetzt nicht die Strategie verraten, aber einfach dieses Spannungsfeld, das würde mich mal sehr interessieren.
Ja, also das Spannungsfeld ist, sage ich mal, auch, ich meine, gerade aus dem PKW-Bereich kennen wir diese ewige Diskussion, ja, jetzt kommen Solid-State-Batteries und wir machen noch mehr Reichweite und alle gucken immer auf die Reichweite und wollen noch mehr Reichweite machen. Mhm. Das Spannungsfeld ist, dass wir eigentlich sagen, ne, lass uns heute das elektrifizieren, was wir heute elektrifizieren können. Es gibt Millionen LKWs in Deutschland, die irgendwie, wie gesagt, so eine Laufleistung haben, 50.000 bis 70.000 Kilometer. Lass uns mit denen anfangen. Das können wir mit der heutigen Batterietechnologie. Die Effizienz von einem E-Motor, natürlich wird die noch ein paar Prozent besser, aber das sind keine Quantensprünge drin. Und dann, sage ich mal, ist der andere Ansatz, natürlich, wenn wir morgen mehr Reichweite haben und sowas, aber das ist jetzt gar nicht so interessant, sondern wie können wir die Batterie über die Gesamtlebensdauer, also das quasi maximieren, die Batterielebensdauer. Und wir haben auch seit letztem Jahr, glaube ich, als erster LKW-Hersteller in Schöfte eine Produktionslinie, wo wir quasi wirklich Batterien, Packs zerlegen, einzelne Module zerlegen, bis auf die Zellebene runtergehen können und einzelne Zellen austauschen können. Und dann kriegst du quasi eine refurbished Batterie wieder. Gerade am Anfang laufen die viel mit dem Hochlauf von solchen, du kennst vielleicht von Northvolt, gibt es auch viel Ausschuss bei den Zellen auf Zellebene. Aber wir bauen das so auf, dass wir quasi wirklich momentan nur in einem Werk in Schöfte, aber langfristig auch beispielsweise hier in Hamburg in dem Service Center dann wirklich Batterien zerlegen können, vom Pack-Ebene auf Modulebene und einzelne Zellen austauschen können. Und die Idee ist tatsächlich, um es nochmal einmal zu skizzieren von der Strategie, wir wollen Richtung 25 Jahre Lebenszeit von der Batterie gehen. Und das kann durchaus dann Richtung 10, 16 Jahre im LKW gehen. Das heißt dann ein erstes Leben im LKW, beispielsweise du kaufst jetzt den LKW für, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro und du gibst den nach 4 Jahren zurück und wir geben dir noch, sag ich jetzt einfach mal, ne, bitte nicht festnageln, 90.000 Euro dafür in etwa.
Okay, aufgeschrieben, 90.000 Euro.
Könnte hinkommen. Auf jeden Fall, dann messen wir die Batterien einmal durch, ja, und wenn jetzt da irgendwelche einzelne Zellen stark degradiert sind, tauschen wir die aus, sodass wir dann quasi einen Refurbished-Batteriepack wieder haben und wir können den LKW dann wirklich ein zweites Leben setzen. Ich sag mal, im Idealfall erster Einsatz erweiterter Fernverkehr, zweiter Einsatz dann Nahverkehr und danach kommt wirklich Volvo Energy ins Spiel, die das dann auch als stationären Speicher, vielleicht auf einer Baustelle, vielleicht irgendwo zur Netzstabilisierung einsetzen und dann die Lebenszeit, man sagt ja manchmal Altersheim für Batterien, ne, wenn sie noch zwischen 40% und 60% State of Charge laden, dann so optimieren. Weil ich glaube, also ich bin, das ist auch was mich begeistert, dieser Circular Economy Ansatz, wie wir den leben und auch kommunizieren und immer mehr Kräfte dafür bündeln, weil es halt wirklich am Ende darum geht, die Sachen so lange wie möglich im ersten Kreislauf zu halten. Das vielleicht jetzt auch, weil viele, die den Podcast hören, manche ärgern sich ja auch, ja, sagen, hey, bei Volvo, bei Renault kriege ich einen 540 Kilowattstunden, ist in dem LKW drin, aber irgendwie fährt er doch nur 350 Kilometer. Das hängt damit zusammen, dass wir den State of Charge stärker limitieren als andere Hersteller, um die Lebensdauer der Batterie. Ne? Also ist ja die Alterung von der Batterie hängt einmal, gibt es eine kalendarische Alterung und eine zyklische Alterung. Wenn die Batterie gar nicht so starke Hübe fahren muss im Alltag, und das muss sie bei dem LKW, der 300-400 Kilometer am Tag fährt, nicht, dann hält sie auch viel länger. Und das ist ein Stück weit unser Ansatz. Aber manchmal auch ein Ärgernis, weil man dann jetzt nicht ganz so viele Reichweite bietet wie die anderen. Aber wie gesagt, Moritz ja auch schon gesagt, auf diesen genauen Vergleich wollen wir ja gar nicht so eingehen, aber vielleicht eine gute Erklärung.
Es ist ein spannender Punkt. Ich habe gerade, während du sprachst, fiel mir ein anderes Beispiel ein. Manche Menschen wissen, ich fahre sehr viel Fahrrad und sehr lang und nachts zum Teil. Und es gibt einen Lampenhersteller, der extrem gute, extrem teure Fahrradlampen herstellt, der bessere Garantiebedingungen bietet, wenn du den Akku in einem bestimmten Programm fährst. Mhm. Das heißt, dass du ihn nur bis zu einem gewissen Grad entlädst und so weiter. Das heißt, sowas gibt es bei euch im Grunde aber vorgeschrieben.
Ja.
Richtig? Dass du gibt es da irgendwelche, also ganz naive Frage, gibt es da wie bei, weiß ich nicht, einer Krankenkasse, die dir irgendwelche Benefits bietet, wenn du bestimmte Check-up machst oder so. Gibt es so andere Aspekte, die man als Verwender von dem Akku letztlich ja beachten kann und dann da eine bessere Gewährleistung, höheren Zurückkaufpreis oder sowas kriegt? Ist sowas vorstellbar? Weil es ist ja ein sehr, sehr teures technisches Gerät, was man sehr unterschiedlich behandeln kann und was dann auch sehr unterschiedlichen Restwert noch hat nach einer Zeit.
Ja, vorstellbar auf jeden Fall. Und ich kann auch sagen, also die neu gegründete Firma Volvo Energy, die pocht darauf, dass wir so gut wie möglich quasi so einen Datencheckheft der Batterie auch haben, weil das wäre jetzt die dritte Position bei mir im Team, die es gibt. Die nennt sich dann Operation Efficiency Specialist. Die tracken quasi auch die ganze Flotte, die wir jetzt haben und theoretisch auch die Batteriealterung, die wir in den Fahrzeugen haben, abhängig von DC oder AC laden oder generell, wie geht der Kunde damit um? Und natürlich haben wir da als Hersteller und auch Kunde ein gemeinsames Interesse, dass die Batterie, sag ich mal, typischerweise nach 4 Jahren kann die noch mit einem State of Health von 95% rausgehen, das heißt 95% der Ursprungskapazität. Und das passiert, klappt halt gut, wenn wir da gemeinsam drauf achten. Und wenn du einen LKW jetzt 2 Wochen abstellst, oder ich sehe das auch, wir können das ja monitoren, dann würde ich auch sagen, ey, Moritz, bitte nicht mit 100% SOC abstellen, also nicht voll geladen, sondern stell mal lieber nur mit 50% ab, weil dann können wir die Alterung verringern und es ist unser gemeinsames Interesse. Ja.
Sehr gut. Ich hätte zum Abschluss noch eine ein bisschen größere Frage, mehr Makro statt jetzt Füllstand von Akkus. Nun ist in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr eine ganze Menge passiert auf der Welt, was für das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht immer so vorteilhaft war. Und vor allen Dingen Regulierung, Regierung, Zurückrollen von Dingen, was auch immer. Auf der Habenseite dann vielleicht, dass sich viele nachhaltigere Alternativen technologisch weiterentwickelt haben, eher rechnen und so weiter. Aber ist das schwerer geworden, dein Job in den letzten 2 Jahren oder im letzten Jahr? Oder nimmst du das nicht so wahr, weil die Menschen, mit denen du arbeitest, ohnehin die Vorteile sehen?
Es gibt, müsste ich sonst lügen, es gibt auf jeden Fall einen Aspekt, der schwerer geworden ist, auch, sage ich mal, ne, auch mit der letzten Bundesregierung, und dann war das ein Hü und Hott. Gibt es eine KSNI-Förderung noch für LKWs, weil ähnlich wie beim PKW-Markt auch, und dann nicht, und dann ist allein der psychologische Effekt, der in der Gesellschaft ankommt, hat dazu geführt, dass in Deutschland viel weniger E-Fahrzeuge zugelassen wurden. Im PKW wie im LKW-Markt sind in Richtung hinter Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern zurückgefallen, obwohl wir eigentlich mal Leitmarkt für Elektromobilität waren. Und das spüren wir schon auch. Und jetzt geht es aber, sage ich mal, gerade so die letzten Wochen los, dass wir langsam sehen, was die Regierung tun wird. Und dann, ne, man braucht einfach diese verlässliche Planbarkeit. Was kommt? Ne? Wenn jemand Angst hat, da kommt noch eine Förderung, die ich verpassen könnte, dann kauft er vielleicht keinen LKW. Jetzt ist klar, so eine große Förderung wie das KSNI wird es nicht mehr geben. Es wird ein bisschen Sonderabschreibung geben. Aber vor allem, was mich auch mehr freut als so eine Förderung, ist, der Strompreis wird 5 Cent günstiger werden. Das ist ein ganz klarer Benefit. Die Maut wird über 2026 hinaus ausgesetzt für E-LKW. Das war auch noch ein Unsicherheitsfaktor. Das sind die Sachen, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen und uns ein bisschen mehr Sicherheit geben wieder für die TCO. Und das ist gut. Deswegen, es gibt jetzt schon so einen leichten, ja, also die Regierung wird generell an den Flottengrenzwerten festhalten und sich da quasi, ne, wie wir dann auch ETS2 und ihr habt ja viele Zuhörer im Podcast, die sich auskennen, wie die CO2-Besteuerung dann rauslaufen wird. Da wird die deutsche Regierung dran festhalten. Damit gibt es wieder mehr Sicherheit und mehr Sicherheit, dass sich diese Investition in Elektromobilität auch lohnt. Deswegen, ich denke, dass der Markt dieses Jahr noch ganz gut anziehen wird. Aber Rückschläge gab es.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für den tiefen Einblick in, was das alles so bedeutet, so ein E-LKW an Mann oder Frau zu bringen, was da dran hängt, dass es nicht nur Willen der Gegenseite braucht, sondern auch, und nicht nur finanzielles Investment, sondern auch zeitliches Investment, dass sich das aber auszahlt, wenn man es vernünftig macht.
Ja, ich glaube, vielleicht da nochmal abschließend zu sagen, also ein guter Spediteur, der nimmt einfach alle mit auf die Reise, ne? Also wir haben echt welche, die, wo auch, wir müssen vom Fahrer bis zu dem Elektriker, wir müssen da alle mitnehmen, und manchmal hängt es am Schaltschrank, manchmal hängt es da dran an dem Disponenten, der einfach ignoriert, dass das Fahrzeug elektrisch ist und dass er jetzt vielleicht noch Ladezeiten hat. Also wir denken da auch drüber nach, E-Tech-Schulungen für Disponenten zu machen, wo wir ein bisschen mehr auf Ladestationen eingehen. Aber da ist noch viel, viel Pionierarbeit in allen Feldern zu tun.
Sehr gut. Bei der Pionierarbeit wünschen wir euch weiter viel Erfolg.
Danke. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht und war sehr kurzweilig.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.